Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Griechisches Bauernopfer. In Athen wechselt der Finanzminister, eine Geste an die eigene Protestbewegung und ein Signal aus Berlin. Wenn es nach Deutschland und Frankreich geht, bezahlen die Banken am neuen Hilfspaket mit, aber nur freiwillig. Dann steht's zu Diensten. China will weitere europäische Staatsanleihen kaufen. Vorwiegend bewölkt, die Verhandlungen über ein neues Klimaabkommen stecken fest. Und schließlich, der Zorn wächst. Auch in Marokko demonstrieren die Menschen für mehr Demokratie und Arbeit. Eine Reportage am Tag, an dem der König Reformen versprechen will. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Ursula Hürzeler und Eva Gammeter mit den Nachrichten.
Deutschland und Frankreich sind im Grundsatz einig, dass auch die Banken mitmachen sollten bei der Griechenlandhilfe. Die Beteiligung privater Gläubiger müsse aber freiwillig sein, erklärten die deutsche Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy nach einem Gespräch in Berlin. Offen blieb, wie genau das geschehen soll. In Athen wurde unterdessen die neue griechische Regierung vereidigt. Wichtigste Erneuerung: Ministerpräsident Papandreou setzte den bisherigen Verteidigungsminister Venizelos an die Spitze des Finanzministeriums. Der Internationale Währungsfonds sieht die USA zunehmend als Belastung für den Aufschwung der Weltwirtschaft. Die Konjunktur in den Vereinigten Staaten komme nicht in Fahrt, schreibt der IWF. Außerdem hätten die USA ihre Verschuldung nicht im Griff. Und Regierung und Opposition könnten sich nicht auf Maßnahmen einigen. Als hochproblematisch bezeichnet der Währungsfonds auch die Schulden einiger Euro-Länder. Die Gefahr, dass sie die gesamte Euroregion ansteckten, sei groß. In Syrien haben nach dem Freitagsgebet erneut Zehntausende gegen die Regierung von Präsident Assad demonstriert, obwohl diese immer brutaler gegen Oppositionelle vorgeht. Selbst in der von der Armee eingekesselten Stadt Marat al-Numan an der Grenze zur Türkei gingen die Menschen auf die Straße. Aus der südlichen Stadt Daraa berichten Regimekritiker, die Sicherheitskräfte seien mit Panzern eingerückt. In verschiedenen Städten soll es Todesopfer gegeben haben. Die libysche Regierung hat nach russischen Angaben in mehreren europäischen Ländern Gespräche mit libyschen Rebellen geführt. Dies sagte der russische Sondergesandte für Afrika, Margalov, vor den Medien in Tunis. Margalov war gestern mit dem libyschen Ministerpräsidenten in Tripolis zusammengetroffen. Die libyschen Rebellen haben stets erklärt, sie verhandelten nicht mit der libyschen Führung, solange Muammar Gaddafi und seine Söhne an der Macht seien. In verschiedenen saudi-arabischen Städten haben sich heute mehrere Dutzend Frauen ans Steuer gesetzt, um gegen das Frauenfahrverbot zu protestieren. Saudische Aktivistinnen hatten den 17. Juni zum Tag des Autofahrens erklärt. Sie riefen die Frauen auf, sich dem Fahrverbot zu widersetzen. In Riad waren sogenannte Islampolizisten aufmarschiert, um Frauen am Autofahren zu hindern. In der Schweiz hat der Ständerat den indirekten Gegenvorschlag zu zwei Bausparinitiativen in der Schlussabstimmung abgelehnt. Damit ist die Vorlage gescheitert, obwohl sie in den Detailberatungen von beiden Räten noch angenommen worden war. Mit der Vorlage wollte das Parlament den Kauf von Wohneigentum steuerlich begünstigen. Die beiden Bausparinitiativen kommen nun vors Volk. Die Initianten wollten sie zurückziehen, falls sich das Parlament auf einen Gegenvorschlag hätte einigen können. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat Ja gesagt zur erleichterten Amtshilfe bei Doppelbesteuerungsabkommen mit 10 Ländern, darunter auch Deutschland. Neu reicht es für die Amtshilfe, wenn ein Steuerpflichtiger durch eine Kontonummer oder eine Sozialversicherungsnummer identifiziert wird. Die Angabe des Namens ist also nicht nötig. Politiker aus konservativen Parteien haben eine Petition vorgestellt, in welcher sie die angebliche Sexualisierung der Schweizer Schulen beklagen. Die Vertreter von SVP, EVP und EDU wehren sich dagegen, dass Sexualkunde in den Schulen obligatorisch werden soll, wie dies im Lehrplan 21 vorgesehen ist. Die Sexualkunde an den Schweizer Schulen sei zu explizit. Die Grenze zur Pornografie werde immer wieder überschritten. Zudem sei Aufklärung Sache der Eltern, so die Petitionäre. Die größte Schweizer Unfallversicherungsanstalt, die SUVA, hat 2010 deutlich mehr Gewinn gemacht, 244 Millionen Franken im Vergleich zu 188 Millionen im Jahr zuvor. Für 2012 senkt die SUVA deshalb die Prämien, sowohl in der Berufs- als auch in der Nichtberufsunfallversicherung, im Schnitt um 7%. An der Tour de Suisse hat der Belgier Thomas de Gent die längste Etappe gewonnen, die über 158 Kilometer von Vaduz nach Serfaus in Österreich führte. Als bester Schweizer erreichte Andreas Dietziker das Ziel auf dem 15. Rang. Im Gesamtklassement steht weiterhin der Italiener Damiano Cunego an der Spitze. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.145 Punkten, minus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.004 Punkten, plus 0,4%. Der Euro wird zu 1,2099 gehandelt, der Dollar zu 84,64. Zum Wetter. Heute Abend setzt aus Westen allmählich Regen ein. Morgen ist es in der ganzen Schweiz trüb und häufig nass. Vor allem in den Alpen und im Süden fällt kräftiger Dauerregen. In der Nordwestschweiz gibt es tagsüber nur noch zeitweise Regengüsse und einige Aufhellungen. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 16, im Süden bei 20 Grad. Am Sonntag regnet es im Norden am Vormittag nur noch ab und zu. Dann wird es trocken und freundlicher bei bis zu 18 Grad. Im Süden scheint mit Nordföhn meist die Sonne und es wird rund 25 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle. Und so geht's hier weiter. Neue Regierung, alte Sorgen. Der griechische Regierungschef steht mit dem Rücken zur Wand. Freiwillige vor. Deutschland und Frankreich wollen die Banken nicht zwingen, das neue Rettungspaket mitzutragen. Und heimliche Verbündeter, weshalb auch China hofft, dass die europäische Schuldenkrise bald gelöst wird. Dann schlechtes Klima. Beim Kampf gegen die Erderwärmung gibt es kaum mehr Fortschritte. Wenn die Mutter mit dem Vater oder wie viel müssen Kinder eigentlich wann über Sex wissen? Ebenthal heißt jetzt auch Schrellitz, der unheimliche Sprachenstreit in Kärnten. Weiter, Drive-In im Gottesstaat. Die saudischen Frauen geben Gas, sie wollen ans Steuer.
Why they need to protect us? Are we hopeless? We can't defend ourselves? No, 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 no.
Beschützen können wir uns selbst, sagen sie. Und schließlich Marokko. Gut ausgebildete Junge im Wartestand. Jetzt proben auch sie den Aufstand. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Evangelos Venizelos hat eine schwierige, viele würden sagen unmögliche Aufgabe übernommen. Der bisherige griechische Verteidigungsminister wird neu nämlich Finanzminister und soll Griechenland aus seiner schweren Wirtschaftskrise lotsen. Die Rochade im Kabinett Papandreou ist ein verzweifelter Versuch der Regierung, Vertrauen zu gewinnen. Aus Athen Werner van Gent.
Yorgos Papandreou hat vor knapp einem Jahr zu martialischen Bildern gegriffen. Das Land befindet sich im Krieg. Das war wenige Wochen, nachdem die Krise im vollen Umfang ausgebrochen war. Papandreou meinte damit, das Land werde an den internationalen Finanzmärkten angegriffen. In der Zwischenzeit hat sich dieser Krieg auf mindestens zwei weitere Fronten ausgedehnt. Er tobt jetzt jeden Abend auf dem Syntagma-Platz, direkt vor dem Parlament, dort, wo sich die Massen versammeln und die Politiker pauschal als Diebe und als Halunken beschimpfen. Eine weitere Front verläuft quer durch die Reihen seiner eigenen Partei, der sozialistischen PASOK. Auf der einen Seite stehen an dieser Front die Kräfte, welche es mit der mächtigen Gewerkschaftsbewegung nicht verderben wollen, weil diese die Basis der PASOK bildet. Auf der anderen Seite die Kräfte, die sehr wohl verstanden haben, dass die Zeit vorbei ist, in der es immer genügend Geld gab für immer teurere Projekte, die eigentlich nur da waren, um die Wählerschaft bei der Stange zu halten. Papandreou hat nun beide Flügel berücksichtigt bei seiner Kabinettsumbildung. Er hat bei der Verteilung der Aufgaben auf eine Reihe seiner engsten Freunde verzichtet. Und um des Friedens willen hat Papandreou auch seinen Erzrivalen Evangelos Venizelos befördert. Die Kriegsmetapher leuchten ein in diesen Tagen. Die angesehene Café Mérigny schrieb heute, Papandreou habe einen äußerst fragilen Waffenstillstand gesichert. Einen Waffenstillstand, der ihm gerade mal über die Vertrauensabstimmung von kommenden Dienstag hinweg helfen werde. Kommt hinzu, ein Waffenstillstand reicht nicht aus, um einen Krieg zu gewinnen. Deshalb wird Evangelos Venizelos als oberster Finanzchef des nahezu bankrotten Staates nicht umhin kommen, weitere Fronten zu eröffnen. Zum Beispiel im Kampf gegen die Bürokraten des Finanzministeriums, welche seit einem Jahr durch stillschweigende Arbeitsverweigerung die Pläne der Regierung torpedieren, das marode Steuersystem zu modernisieren. Für solche Offensiven wäre Venizelos eigentlich bestens gerüstet. Man nennt ihn den Bulldozer. Der gelernte Jurist gilt als nicht korrumpierbar und zudem als extrem durchsetzungsfähig. Gute Aussichten also, wäre dann nicht das alte Übel der griechischen Politik, die Rücksicht auf die Klientel. Um den aufgeblähten Staat zu sanieren und damit die Einnahmen und Ausgaben wieder in ein vernünftiges Verhältnis zu bringen, muss das Tafelsilber verkauft werden. Das sieht das neue Sparprogramm vor, welches das Parlament gegen den Druck der Straße verabschieden muss. Konkret geht es dabei zum Beispiel um den Teilverkauf der staatlichen Elektrizitätsgesellschaft. Doch ausgerechnet dort haben sich in den letzten 30 Jahren mächtige Personalverbände eingenistet, die zugleich die Basis der Regierungspartei bilden. Wird Venizelos sich mit ihnen anlegen, um die europäischen Geldgeber und damit die internationalen Finanzmärkte zu beruhigen? Heute sagte Evangelos Venizelos, er verlasse das Verteidigungsministerium, um in den Krieg zu ziehen. Nach einer Regierungsumbildung heißt es, eine neue Regierung habe jeweils 100 Tage die Zeit zu beweisen, was sie könne. Es sieht inzwischen wohl danach aus, dass der neuen Regierung Papandreou nur gerade mal 100 Stunden zur Verfügung stehen und dass der Krieg direkt nach der Vertrauensabstimmung am kommenden Dienstag an allen Fronten wieder in vollem Ausmaß weitertoben wird.
Werner van Gent aus Athen. Griechenland und wie es gerettet werden kann, das war heute auch Thema in Berlin. Dort traf Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren französischen Kollegen Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy. Bislang waren sich die beiden ausgesprochen uneins, wer wie viel für die Rettung Griechenlands bezahlen soll. Heute haben sich die beiden stärksten Wirtschaftsmächte in der EU aber über ein paar Dinge geeinigt. Sie haben ein paar Dinge geklärt. Kaspar Selk.
Die Lage in Griechenland ist äußerst schwierig, die Märkte sind sehr nervös. Erstes Ziel des Berliner Treffens musste sein, Entschlossenheit und Geschlossenheit zu demonstrieren. Freundschaft, Gleichheit, Fraternité. Und dies schon im Ton bei der Begrüßung.
Merci, Madame la Chancelière. Merci, chère Angela.
Frankreich und Deutschland verteidigten die gleiche Position, was die Ereignisse angehe, welche Griechenland und die Eurozone betreffen, sagte Sarkozy an der Medienkonferenz, wobei er die Worte sehr bedacht wählte.
La France et l'Allemagne défendent la même position s'agissant des événements qui touchent la Grèce et la zone euro.
Diese gemeinsame Position besteht aus zwei zentralen Punkten, bei denen die französische Handschrift deutlich stärker zum Ausdruck kommt als die deutsche. Zum einen soll die zweite Tranche der Griechenlandhilfe nun, anders als viele in Deutschland das für richtig hielten, so schnell wie möglich verabschiedet werden. Man habe keine Zeit zu verlieren.
La France comme l'Allemagne souhaite que ce nouveau programme soit mis en place rapidement. Il n'y a pas de temps à perdre.
Zum Zweiten soll die nächste Tranche der Griechenlandhilfe zwar private Gläubiger, also Banken, mit einbeziehen, wie der Deutsche Bundestag das verlangt, aber anders als dort gefordert, nicht verpflichtend.
Auf freiwilliger Basis, ich sage das ausdrücklich, es gibt keine rechtliche Grundlage bislang, verpflichtende Beteiligung zu haben.
Was Angela Merkel hier so selbstverständlich vertritt, war bisher nicht ihre Position und schon gar nicht die ihres Finanzministers oder des Bundestages. Merkel und Sarkozy sprechen hier von einer Art Wiener Modell. In Wien hatten sich 2009 mehrere Banken freiwillig bereit erklärt, ihr Engagement in einigen von der Finanzkrise schwer betroffenen osteuropäischen Ländern aufrechtzuerhalten. Hier, wenn es um Freiwilligkeit geht, wird Merkel noch viel Überzeugungsarbeit im eigenen Land, sogar in den eigenen Reihen leisten müssen, bis das alles im Parlament durchgeht. Nicht zuletzt deswegen hielt sie, gleich wie Sarkozy, in ihrer Erklärung ein kurzes, aber flammendes Plädoyer für die Sache, um die es letztlich gehe, um den Euro und seine Stabilität. Der nütze nicht nur den Griechen, im Gegenteil.
Deutschland hat vom Euro außerordentlich profitiert. Seine Wirtschaftsstärke, Deutschlands Wirtschaftsstärke hängt mit einem starken Euro zusammen und deshalb werden wir alles tun, um den Euro und seine Stabilität als Ganzes zu erhalten.
Auch wenn es schmerzt, auch wenn man Milliarden beisteuern muss, auch wenn die Regelung nicht ganz so herauskommt, wie man sich das hier in Berlin gewünscht hätte. Die deutsche Politik, die sonst immer äußerst schnell reagiert, lässt sich in diesem Fall Zeit. Man ist zurückhaltend, wohl auch mit Rücksicht auf die Märkte. Die haben schon mal positiv auf die deutsch-französische Einigkeits- und Entschlossenheitsdemonstration reagiert. Der Euro hat etwas zugelegt, der Zinssatz für griechische Anleihen ist leicht gesunken. Für den Moment.
Kasper Selk aus Berlin. Die europäische Schuldenkrise wirft lange Schatten, bis nach China. Vize-Außenministerin Fu Ying sagte vor dem anstehenden Europabesuch von Ministerpräsident Wen Jiabao, China betrachte eine Lösung des Problems als zentral für die eigenen Interessen. China hat in den letzten Monaten Staatsanleihen von strauchelnden Euro-Ländern übernommen. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb für China das Schicksal der Eurozone wichtig ist. Wirtschaftsredaktorin Susan Giger.
China investiert in Europa, in Staatsanleihen beispielsweise, oder geht nach Afrika, Lateinamerika und Australien auch hier auf Einkaufstour. Beteiligungen am Containerhafen in Piräus oder an einer spanischen Hotelkette sind erster Anfang. Genaue Zahlen gibt das chinesische Finanzministerium nicht bekannt. Noch dürften es im Vergleich zur Größe der chinesischen Wirtschaft kleinere Investments sein, aber sie werden weiter wachsen. Grund genug, dass China Interesse an einer Gesundung der EU hat. Der asiatische Riese und Exportweltmeister muss das viele Geld, das er hat, investieren, um möglichst breit verteilen, um kein Klumpenrisiko einzugehen. Zudem fürchte China, dass wegen der Krise in Europa die eigene Währung, der Yuan, gegenüber dem Euro weiter steige und somit die vielen Ausfuhren nach Europa leiden würden, sagt der Volkswirtschaftsprofessor an der Universität Zürich, Fabrizio Silibotti.
About 20% of his total export comes to the Eurozone. So in the case of rise of the Yuan against the Euro, they're probably concerned that this would have a negative effect on the real side of the economy.
20% der chinesischen Waren würden nach Europa ausgeführt. Wenn der Yuan immer stärker werde gegenüber dem Euro, könnte dies die chinesische Wirtschaft schon bremsen. Mit den Investitionen in Europa kann China diesen Effekt etwas abfedern. Die Sorge Chinas um die europäische Wirtschaft ist daher verständlich, doch die Sorgen gehen noch viel weiter. Kein Land exportiert nämlich so viel wie China, kein Land hat deshalb einen solch großen Handelsüberschuss und so viel ausländische Währungsreserven wie China. Im vergangenen März hat China die Marke von 3.000 Milliarden US-Dollar Devisenreserven erstmals überschritten. Wenn sich die Regierung nun Sorgen um die Entwicklung der EU mache, geht es noch um etwas anderes, sagt der Ökonom und Berater Klaus Wellershoff.
Was die Chinesen berührt, ist natürlich die Frage, ob das Ganze vielleicht ansteckend wirken kann. Denn wenn der Funke einmal überspringen würde von diesem schwelenden Brand, den wir direkt vor unserer Haustür da in Europa haben, nach Amerika, dann ist die Lunte am Pulverfass. Denn Amerika ist viel, viel größer, hat mittlerweile mehr Schulden als die Eurozone. Und die Chinesen haben einfach wahnsinnig viele Dollar. Der Dollar ist schwach, er würde noch schwächer werden. Das würde den Chinesen wehtun.
Umso wichtiger ist für China die weltweite finanzielle Stabilität. Und schließlich bangt das Land aber auch um die eigene Stabilität. Verstärke sich die Krise in der EU, könne es sein, dass internationale Spekulanten sich vermehrt in Asien herumschauten. Nochmals der Wirtschaftsprofessor Fabrizio Silibotti.
One of the concern might be that if the flow of speculative capital moves away of the Eurozone, it can create further turbulence in the already overheated estate market in China.
Und in China ist zum Beispiel der Immobilienmarkt schon völlig überhitzt. Zusätzliches Geld von Spekulanten könnte die Blase definitiv zum Platzen bringen. Auch das hätte für China verheerende Folgen.
Es steht schlecht um den weltweiten Klimaschutz. Die Vereinten Nationen rechnen jedenfalls nicht mehr damit, dass rechtzeitig ein Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls zustande kommt. Das ist die ernüchternde Bilanz, nachdem Experten und Politiker in Bonn 2 Wochen lang um tragfähige Lösungen gerungen haben. Unterdessen steigt der Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen schneller als bisher erwartet. Was nun? Darüber habe ich mit Franz Xaver Perret gesprochen. Der Schweizer Umweltbotschafter war in Bonn bei den jüngsten Klimaverhandlungen dabei. Zuerst habe ich ihn gefragt, wie ernst es denn den 180 Staaten noch sei mit der Bekämpfung des Klimawandels.
Ich denke, der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten der Klimakonvention ist es sehr ernst mit der Bekämpfung des Klimawandels. Es gibt da insbesondere natürlich die Länder der kleinen pazifischen Inselstaaten, denen das Wasser wortwörtlich am Halse steht und die unglaublich Druck machen, um endlich voranzukommen, um eine gute Lösung zu finden. Dann würde ich auch sagen, die europäischen Länder, denen ist es sehr ernst, auch die meisten Industrieländer eigentlich, denen ist es ein Anliegen, um wirklich eine Politik zu verwirklichen, um dem Klima zu begegnen. Es gibt aber auch einzelne Länder, denen es überhaupt nicht ernst ist, das merkt man sehr deutlich, die bremsen wollen, wohin sie nur können. Und es gibt auch eine Gruppe von Ländern, denen es vielleicht ein bisschen ernst ist, aber die selber einfach nicht in Pflicht genommen werden wollen.
Eben die größten Klimasünder, China und die USA, die machen ja nicht mit beim Kyoto-Protokoll. Russland, Kanada und Japan wollen aussteigen. Was bringen denn solche Verhandlungen noch?
Diese Verhandlungen sind gerade sehr wichtig, um die Länder mit den größten Treibhausgasemissionen einzubinden, sodass auch sie zur Reduktion ihrer Emissionen verpflichtet werden. China und USA, die waren nie Mitglied des Kyoto-Protokolls und werden es auch nicht werden. Russland, Japan, Kanada, die sind Mitglied des Kyoto-Protokolls, sie werden es auch bleiben. Bei ihnen stellt sich nur die Frage, ob sie einer allfälligen zweiten Verpflichtungsperiode beitreten würden, und sie haben klar gemacht, dass sie das nicht tun werden.
Eben, es gibt viel Ernüchterung. Das Kyoto-Protokoll, diese ganze Idee sei tot, sagt zum Beispiel der frühere UN-Klimachef Ivo de Boer. Er verlangt eine Art Klima-Welthandelsorganisation. Was brächte denn das?
Ich denke, es ist verkürzt zu sagen, das Kyoto-Protokoll ist tot. Das Kyoto-Protokoll, wie gesagt, es bleibt bestehen, unabhängig von einer zweiten Verpflichtungsperiode. Und das Kyoto-Protokoll schafft ein Regelwerk, das auch in Zukunft angewendet werden kann. Es schafft Regeln, wie werden Emissionen berechnet, wie kann man Emissionen reduzieren. Das ist ganz eine wichtige Basis, um überhaupt ein Zukunftsregime aufbauen zu können. Das Schaffen einer Welthandels-Klimaorganisation, denke ich, ist nicht unbedingt der bessere Ansatz. Die WTO zum Beispiel, die stolpert im Moment auch selber vorwärts und schafft es nicht, die Verhandlungsrunde abzuschließen. Ich denke, der Verhandlungsprozess, der ist nicht tot, ist in einer sehr schwierigen Phase, und längerfristig wird es uns sicher gelingen, ein solches Abkommen zu schaffen.
Das müssen Sie natürlich jetzt sagen, quasi als Umweltbotschafter. Zweckoptimismus.
Ich denke, das ist nicht nur Zweckoptimismus, ich denke, das ist auch eine Erfahrung von anderen Verhandlungsprozessen. Aber dieser Optimismus darf nicht als zu positiv gewertet werden. Im Hinblick auf Durban, auf die nächste Klimakonferenz zum Beispiel, denke ich, wird es sehr schwierig sein, einen großen Schritt vorwärts zu machen.
Nach Fukushima steigt Deutschland aus der Atomenergie aus, vielleicht auch die Schweiz. Weiß man schon, wie sich das auf die Klimaziele auswirkt?
Fukushima ist interessanterweise kein Thema hier in den Verhandlungen. Niemand hat Fukushima angesprochen und niemand stellt auch das Ziel in Frage, jetzt wegen Fukushima das Klimaproblem in den Griff zu bekommen. Deutschland hatte gerade gestern Abend einen großen Event organisiert in der Stadt von Bonn und darauf hingewiesen, dass sie trotz dem Atomausstieg am Klimaziel festhalten und dass dieser Atomausstieg nicht auf Kosten des Klimaziels stattfinden wird.
Auch die Schweiz hat die Treibhausgase bisher weniger stark reduziert, als sie gemäß Kyoto-Protokoll müsste. Die Ziele würden voraussichtlich verfehlt, sagt der Bundesrat. Was heißt denn das, wenn sogar ein reiches Land wie die Schweiz die Ziele einfach verfehlt?
Die Schweiz verfehlt tatsächlich ihr Ziel, die Treibhausgase in der Schweiz selber zu reduzieren. Wir werden aber unseren Verpflichtungen nachkommen gemäß Kyoto-Protokoll. Wir können ja unsere Emissionen vorübergehend auch dadurch reduzieren, indem wir Zertifikate von Emissionsreduktion im Ausland kaufen. Wir werden also unser Ziel, unsere Verpflichtung gemäß Kyoto erfüllen. Wir werden insgesamt den Beitrag an die globale Emissionsreduktion leisten, der für uns erwartet wird. Es ist uns aber nicht gelungen, das ambitiöse Ziel in der Schweiz selber zu erreichen.
Das heißt unter dem Strich, wenn die Wirtschaft boomt, dann schadet das dem Klima, aber es gibt genug Geld, dass man sich freikaufen kann im Gegenzug.
Wenn die Wirtschaft boomt, kann das natürlich bedeuten, dass die Treibhausgasemissionen zunehmen. Die Wirtschaft kann aber auch dadurch boomen, dass man Erfolge erzielt im Bereich Alternativenergie, nachhaltige Energien, Energiesparen. Also die Gleichung boomende Wirtschaft bedeutet unweigerlich nur und immer steigende Treibhausgasemissionen ist vermutlich falsch. Und längerfristig werden wir sicher eine weiterhin boomende Wirtschaft mit deutlich weniger Treibhausgasemissionen haben. Nicht nur in der Schweiz, sondern hoffentlich überall.
Einschätzungen und Hoffnungen von Franz Xaver Perret. Vom Storch, der angeblich die Kinder bringt, spricht heute niemand mehr. Spätestens seit dem Ausbruch von AIDS geht es in unseren Schulen ganz konkret um Sexualpraktiken und Verhütung. Doch derzeit sorgt eine neue Offensive des Bundesamtes für Gesundheit für Empörung in konservativen und kirchlichen Kreisen. Auch die kantonalen Erziehungsdirektoren distanzieren sich von den aufklärerischen Ideen des Bundesamtes. Zu deutlich dürfe der Sexualunterricht denn doch nicht sein. Inlandredaktor Christian von Burg.
Sexuelle Aufklärung schon im Kindergarten. Das sei kein Problem, sagt Roger Staub vom Bundesamt für Gesundheit. Aber natürlich müsse das stufengerecht gemacht werden, sagt Staub an die Adresse der Kritiker.
Böswillig jetzt zu behaupten, dass das BAG im Kindergarten die Kinder sexualisieren will.
Sexualunterricht im Kindergarten, das heisse etwa erklären, woher die Kinder kommen, über Körperteile sprechen, aber auch die Lust beim Berühren der Geschlechtsteile nicht zu verurteilen. Ganz konkrete Informationen über Sexualität, Verhütung und AIDS-Prävention gäbe es aber wie bisher erst ab der 5. Klasse, sagt Staub. Dass AIDS gestoppt wurde, sei mit ein Erfolg der BAG-Kampagnen an den Schulen und deshalb müsse der Sexualunterricht mit dem nationalen Lehrplan 21 jetzt obligatorisch werden.
Unsere Gesellschaft tut gut daran zu sagen, so wie wir möchten, dass alle Kinder schwimmen lernen, so sollen sie auch aufs Leben und insbesondere aufs Sexualleben von der Schule mit vorbereitet sein.
Für konservative und strenggläubige Kreise ist das ein Affront. Selbstbefriedigung, gleichgeschlechtliche Liebe, Gruppensex oder andere sexuelle Praktiken dürften nicht Lehrgegenstand an der Schule sein, sagt der ehemalige Kommandant der päpstlichen Schweizer Garde, CVP-Nationalrat Pius Segmüller. Er finde es unsäglich,
dass man gewisse Praktiken, die Abartigkeiten sind teilweise im sexuellen Bereich, gleichbedeutend setzt wie die normale Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau.
Segmüller will deshalb dem Kompetenzzentrum für Sexualpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Luzern, das dem BAG die Ideen liefert, den Geldhahn zudrehen. Auch SVP-Nationalrat Ulrich Schlür will die Übung abbrechen und darüber hinaus fordert er ein Recht für die Eltern, ihre Kinder aus der Schule zu nehmen.
Wenn das Kind hier mit Dingen konfrontiert wird, mit denen wir als Eltern nicht wollen, dass es konfrontiert wird, dann müssen sie es dispensieren lassen können.
Der Schwimmunterricht übrigens, sagt Schlür, von dem strenggläubige Muslime ihre Kinder dispensieren lassen wollen, das sei etwas anderes. Denn Schwimmen gehöre zum Sportunterricht und der sei schon jetzt obligatorisch. Auf die Bremse treten jetzt aber auch die kantonalen Erziehungsdirektoren. Der Deutschschweizer Geschäftsleiter Christoph Mileus sagt:
Also zuerst einmal ist es klar, dass es im Kindergarten keinen Sexualkundeunterricht geben wird mit dem Lehrplan 21. Da haben die Erziehungsdirektoren eine klare Position bezogen.
Vom Bundesamt für Gesundheit sei man bis jetzt gar nie über die Sache informiert worden, betont Mileus.
Wir suchen jetzt das Gespräch, weil wir sehen, dass dort unterschiedliche Positionen sind.
Aber auf den Lehrplan 21 habe das Grundlagenpapier des BAG sowieso keinen Einfluss. Und auch die Frage der Dispensation vom Sexualkundeunterricht werde man in Zukunft handhaben wie bisher, nämlich von Kanton zu Kanton verschieden. Damit haben die Kritiker der offensiven Aufklärung einen ersten Erfolg verbucht.
Christian von Burg. Es ist 19:30 Uhr. Sie hören Echo der Zeit und mit einer unseligen Geschichte aus Kärnten, verschleierten Frauen am Steuer und ungeduldigen Marokkanern geht es in der nächsten Viertelstunde weiter. Seit 56 Jahren, man muss sich das mal vorstellen, seit 56 Jahren sollten sie schon stehen, die zweisprachigen Ortstafeln im Süden des österreichischen Bundeslandes Kärnten. Und in den Amtsstuben sollte die Minderheit der Kärntner Slowenen ihre Sprache verwenden dürfen. Doch die Umsetzung dieser Rechte wurde von den Hardlinern der Deutschkärntner jahrzehntelang hintertrieben. Und jetzt ein Wunder. Regierung und Minderheit fanden einen Kompromiss, über den in diesen Tagen in Kärnten abgestimmt wird. Joe Schelbert berichtet.
Ebental oder slowenisch Relec an der Glan, südöstlich von Klagenfurt. 34 Ortschaften umfasst die Großgemeinde. Die meisten Schulen sind zweisprachig. Slowenisch ist als Amtssprache zugelassen. Die vorgeschlagene Lösung ändert für Ebental nur wenig, wie Bürgermeister Franz Felsberger weiß.
Bei uns betrifft es den Ratsberg, wo 5 Ortschaften schon immer zweisprachig waren. Und es fehlten lediglich Werutzach und Kreut. Und mit dem kann ich leben und sicherlich auch die Bevölkerung. Ich hoffe, dass es keinen Wirbel in meiner Gemeinde geben wird.
Mehr als ein halbes Jahrhundert hat dieser Wirbel in Kärnten um die Rechte der slowenischen Minderheit jetzt gedauert. Und dies wegen ein paar Ortstafeln mehr wie in Ebental oder auch in Senec oder Susalic. Die Deutschnationalen schürten Ängste vor den slawischen Nachbarn. Erst die Ortstafeln und dann das Land warnten sie. Und der verstorbene Landeshauptmann Haider beutete diese Ängste politisch aus. Jörg Haider ist tot und die Menschen setzten sich an einen Tisch. Janko Kulmesch von der slowenischen Einheitsliste hofft, dass die Kärntner die Verhandlungslösung nicht ablehnen.
Das wäre natürlich für die Volksgruppe eine Katastrophe, weil schon dieses Ergebnis so und so nicht alles andere als optimal ist. Also ich persönlich werde mit Ja stimmen, dass man ähnlich dann wieder Luft bekommt für andere Fragen.
Kein Streit mehr um Amtssprachen oder Ortstafeln, es wäre ein neues Kärnten. Die Spannung, ob der gefundene Kompromiss hält, spürt auch Bürgermeister Felsberger.
Ich hoffe, dass Ruhe einkehrt und dass man für andere Sachen in der Gemeinde mehr Zeit hat und das, was dort auch noch zum Verbessern wäre, in die Wege leitet.
Doch die Gegner einer Lösung haben noch nicht aufgegeben und sie haben gute Argumente, denn der Kompromiss hat tatsächlich Ungleichbehandlungen zur Folge. Fritz Schretter vom sogenannten Kärntner Abwehrkämpferbund schürt denn für einmal auch keine Ängste, sondern argumentiert geschickt rein juristisch.
Wir sind gegen diese Lösung, weil diese Lösung keine faire Lösung ist und die slowenische Minderheit bevorzugt wird. Sie ist nicht ausgewogen. Wie kann ich dem Bürger das vermitteln, wenn die eine Ortschaft mit 9,4% bereits die Ortstafeln bekommt und die Nachbarortschaft erst ab 17,5%.
Ein Kompromiss sei eben ein Kompromiss, sagt dazu Landeshauptmann Gerhard Dörfler. Und der Nachfolger von Jörg Haider ist optimistisch, dass der Kompromiss hält. Die Zeiten hätten sich geändert.
Wenn der Herr Schreiter glaubt, mit seinen Abwehrkämpfern einen Vergangenheitskrieg zu führen, ist das sein Problem. Ich stehe für Zukunft, so wie die Menschen im Land für Zukunft stehen. Ich sage Ihnen ganz offen, es ist auch gut so, dass die, die bisher Konfliktpolitik gemacht haben, jetzt arbeitslos werden.
Es wäre das Ende einer unseligen Geschichte mit nächtlichen Zerstörungsaktionen von Ortstafeln, gar Sprengstoffanschlägen und jahrzehntelangem Sich-Anschweigen der beiden Volksgruppen. Am nächsten Mittwoch wird das Resultat der Volksbefragung bekannt und noch vor der Sommerpause soll das Parlament in Wien den Kompromiss billigen und die Ortstafeln dann im Herbst stehen.
Von einer Massenbewegung kann keine Rede sein, aber mehrere Dutzend Frauen protestierten heute in Saudi-Arabien mit einem Drive-in gegen das weltweit einzigartige Autofahrverbot für Frauen. Das braucht Mut, denn Kundgebungen sind im Königreich generell verboten. Männergruppen züchtigen aufmüpfige Frauen mit Riemen und in der Hauptstadt Riad jagen Religionspolizisten autofahrende Frauen. Warum die Frauen sich dennoch hinters Lenkrad wagten, der Bericht von Fredrik Steiger.
Bottina Murshid ist eine resolute Person. Die Mit-40erin hat an zwei Universitäten studiert, in den USA promoviert und führt als Direktorin einer Krankenschwesternschule mehrere hundert Leute. Doch Autofahren, das darf Bottina Murshid nicht. Früher habe sie gedacht, das zwar nicht gesetzlich verankerte, aber streng durchgesetzte Autofahrverbot für Frauen sei nebensächlich.
I really thought that driving is not number one priority in my priority list.
Inzwischen hat sie ihre Meinung geändert.
But year after year, I start changing my mind. I do really think it's really important for women to drive.
Denn es gehe um Grundsätzliches.
I want to be treated equally to men here. That's what I really want.
Sie wolle gleiche Rechte wie ein Mann. Mit Werf entgegnet sie jenen, die behaupten, das Autofahrverbot diene dem Schutz der Frauen.
Please, what kind of protection? Why they need to protect us? Are we hopeless? We can't defend ourselves? No, 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 no.
Saudische Frauen seien doch nicht einfach hilflose Geschöpfe, das sei alles Unsinn. Ihr Mann, der sie zu dem Gespräch in ein Riyadher Hotel gefahren hat, spottet.
I said already crowded. If they drive.
Es gebe ohnehin schon Verkehrsstaus, das werde noch schlimmer, wenn die Frauen auch noch führen. Das findet Bottina Murshid nicht lustig.
He said that to me, but I said that's not our fault. So we shouldn't pay for it.
Man dürfe doch nicht die Frauen den Preis für eine verfehlte Verkehrspolitik zahlen lassen. In einem heißen Wüstenland, wo die Städte in die Breite wuchen und wo es praktisch keinen öffentlichen Verkehr gibt, ist Mobilität ohne Privatauto unmöglich. Es gehe also um die Bewegungsfreiheit, sagt die Soziologieprofessorin Fawzia Abu Khaled.
It is when we put it in the context of freedom of movement, then it is a real issue.
Die saudische Oberschicht könne sich Fahrer für die Frauen leisten. Pakistanis, Bangladeschi, Filipinos, die gelten anscheinend als geschlechtslos und damit nicht als Bedrohung für saudische Frauen.
Not every Saudi family can afford to have a chauffeur.
Doch für 90% der Saudis seien Chauffeure zu teuer. Ebenso ständige Taxifahrten. Verfechter des Autofahrverbots geben zu, dieses solle verhindern, dass Frauen häufiger das Haus verließen, dass sie Kontakt zu Männern hätten und dass sie am Steuer den Gesichtsschleier ablegen müssten. Man kettet sie also ganz gezielt an den Herd. Das aber könne sich Saudi-Arabien auch wirtschaftlich nicht länger leisten, sagt die Soziologin.
The society cannot afford, you know, to spend like 16 years of their lives studying.
Es sei doch absurd, Frauen hervorragend auszubilden und dann zu verhindern, dass sie das Haus verließen und arbeiten gingen. Auch König Abdullah möchte das Autofahrverbot abschaffen. Er gilt als Frauenförderer. Er frotzelt gerne, seine Mutter sei eine Frau gewesen, seine Schwester sei eine Frau, seine Frau sei eine Frau. Wie könne er da etwas gegen Frauen haben? Bloß durchgesetzt gegen die Radikalen in der Herrscherfamilie hat er sich beim Autofahrverbot bisher nicht. Auch in der Gesellschaft verhinderten, so Bottina Murshid, einflussreiche Kreise eine Reform.
What is holding us down, not to progress, it's some people who they think they are doing.
Diese Leute hätten Angst vor den Frauen.
They are afraid of what women could do if they were given the chance.
Doch die Historikerin Hatun Al-Fassi ärgert sich, dass die Regierung behauptet, die Gesellschaft sei nicht reif für Veränderungen.
The state can't say that we are beyond our control.
Es gebe eben auch ewig gestrige Schlüsselfiguren im Haus Saud selber. Wenn die Regierung wirklich wollte, könnte sie das Frauenautofahrverbot, das keinerlei religiöse Grundlage hat, sofort abschaffen. Doch zurzeit finde ein Machtkampf statt, in der Gesellschaft und im Königshaus. Offen sei, ob die Erneuerer oder die Blockierer die Oberhand bekämen.
We're still considered as minors. We are still second-class citizens.
Solange das so sei, blieben in Saudi-Arabien die Frauen Bürgerinnen zweiter Klasse. Ganz besonders drastisch formuliert das ein Mann. Sadiq Malki, Politologieprofessor an der Universität Jeddah.
For women not to drive, who do not have a driver, it's like exactly like you cutting the legs of a man.
Wer Frauen in einem Autoland wie Saudi-Arabien das Fahren verbiete, tue dasselbe, wie wenn er einem Mann die Beine abhacken würde.
Der Bericht von Fredrik Steiger. Der Funke der Volksaufstände in Tunesien und Ägypten ist auch auf Marokko übergesprungen. Auch hier gehen seit Monaten Tausende auf die Straße. Die Bewegung des 20. Februar fordert mehr Demokratie, Arbeit und weniger Korruption. Mit einem gewissen Erfolg. Der marokkanische König Mohammed VI. Präsentiert nämlich heute Abend in einer Radio- und Fernsehansprache Vorschläge zu einer Verfassungsreform. Ob sich die Demonstranten allerdings damit beschwichtigen lassen, ist fraglich, denn die herrschende politische Klasse hat in ihren Augen schon lange jede Glaubwürdigkeit verloren. ARD-Korrespondent Mark Dugge war in der Hauptstadt Rabat und im marokkanischen Hinterland.
Ich bin heute dabei, weil in diesem Land vieles nicht richtig läuft. Es gibt keine Gerechtigkeit. Manche sagen, dass Marokko demokratischer wird. Aber das stimmt nicht. Wir werden regiert von einer abgehobenen Elite. Wir brauchen echte Vertreter des Volkes, eine echte Demokratie.
Jamal ist einer von vielleicht 1000 Demonstranten in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Mit ihnen zusammen läuft er durch die Straßen der Altstadt und ruft die Worte Freiheit und Würde. Es sind vor allem junge Menschen, die in Marokko seit Februar auf die Straße gehen. Menschen zwischen 20 und 30, gut ausgebildet und arbeitslos. Immer wieder ist die Polizei in den vergangenen Wochen mit Gewalt gegen die Demonstranten vorgegangen. Offizielle Erklärung, die Demos seien nicht genehmigt und eine Störung der öffentlichen Ordnung. Aber Dila kümmert das nicht. Er ist einer der Köpfe der Reformbewegung des 20. Februar und sagt, Versammlungsfreiheit ist ein Menschenrecht.
Wenn sie uns von der Straße jagen, werden wir in den Zeitungen schreiben. Wenn sie uns aus den Zeitungen verbannen, gehen wir ins Internet. Wenn das nicht mehr geht, sind wir an den Tischen in den Cafés. Wir werden immer weitermachen, friedlich. Niemals werden wir Gewalt anwenden. Wir wollen niemanden stürzen. Darum geht es nicht.
Genau das ist der Unterschied zu Tunesien, Jemen, Syrien oder Ägypten. Die Bewegung in Marokko richtet sich nicht gegen das allmächtige Staatsoberhaupt, König Mohammed VI. Er ist auch religiöser Führer des Landes und bei vielen Marokkanern beliebt. Ganz im Gegensatz zu einigen von seinen Beratern. Die Demonstranten werfen ihnen vor, ihre hohe Stellung auszunutzen, um sich hemmungslos zu bereichern. Der Demonstrant Hussein.
Wir wollen, dass dieser Machtzirkel verschwindet. Wir wollen, dass alle an den Reichtümern dieses Landes beteiligt werden und nicht, dass einige Familien die Wirtschaft unter sich aufteilen.
Die Bewegung fordert, dass auch der König sich aus der Wirtschaft zurückzieht, dass er das Parlament stärkt und entschiedener die Korruption bekämpft. Die Wut richtet sich nicht nur gegen jene, die ganz oben an der Spitze des Staates stehen, sondern auch gegen Lokalpolitiker. Denn nach Überzeugung vieler Marokkaner hat die gesamte politische Klasse abgewirtschaftet. In einem Neubauviertel in Kenifra, einer 80.000 Einwohnerstadt im mittleren Atlas. Männer heben Erde aus, um einen defekten Abwasserkanal zu reparieren. Seit langem sickert das Abwasser aus der Erde, fließt in einem kleinen Rinnsal durch das Viertel. Befestigte Straßen gibt es hier kaum und so versickert das Wasser im Schlamm, dort wo die Kinder spielen. Immer wieder sind die Kinder krank. Da die Stadt nichts unternimmt, legen die Bewohner selbst Hand an. Nichts hier in dem Viertel ist ordentlich geplant oder gebaut worden. Es gibt zum Beispiel keine Zufahrten für Feuerwehr oder Krankenwagen. Stromleitungen verlaufen direkt neben oder direkt über den Häusern. Trotzdem haben viele keine Elektrizität. Und der Wasserkanal ist viel zu klein, so dass er bei Regen leicht überläuft und die angrenzenden Gebäude schnell überflutet werden. Die Schlamperei hat ihren Grund, sagt Bewohner Hassan.
Man gibt ein Budget bekannt, um ein Viertel zu bauen. 200 Millionen Dirham für die Infrastruktur. Aber die Verantwortlichen wollen einen Teil des Geldes für sich abbekommen. Für 100 Millionen wird die Straße gebaut. Den Rest teilen die Verantwortlichen unter sich auf. So wird das ganze Viertel nie fertig gebaut.
Aber nicht alle müssen hier mit Schlamm und Kerzenlicht leben. Es gibt auch jene, die einen befestigten Gehsteig haben und einen Stromanschluss. Wer ein bisschen schmiert, sei besser dran in diesem Viertel, sagt Abdelhassan Belhassen von der Bürgerrechtsbewegung AMDH. Und besser dran sei auch, wer auf dem Wahlzettel das Kreuzchen an der richtigen Stelle mache.
Du hast für den Politiker gewählt und ich gegen ihn. Wenn der Politiker nun ein Amt bekommt, wird er all die bestrafen, die nicht für ihn gewählt haben. Also nicht dich, sondern mich. Das ist immer so. Wenn du für den anderen bist, bin ich gegen dich.
Die Welt ist klein in Kenifra. Man kennt sich, weiß, wer hinter einem steht. Und ansonsten helfen Politiker bei den Wahlen angeblich auch mit etwas Kleingeld nach. 100 Dirham, also rund 10 Euro soll's pro Kreuzchen geben. Für einige der armen Bewohner des Viertels ist es eine ganze Menge Geld. Bewohner Mohammed ist frustriert.
Wenn die Wahlen kommen, gibt's an den Parteiständen immer Gegrilltes und Tee. Es gibt viele Versprechen. Du wählst für sie und du siehst sie bis 2012 nie wieder. Und es sind immer die gleichen Gesichter.
Die Bürgerrechtsbewegung AMDH hat seit Anfang des Jahres viele neue Mitglieder gewonnen. Sie trauen sich auf die Straße, trauen sich zu protestieren. Es geht um Gerechtigkeit, um Transparenz, um Würde. Das sind die Schlagworte der Bewegung des 20. Februar. Eine Bewegung, die auf Facebook begonnen und nun das ganze Land erfasst hat. Abdelouad Bogrian von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Marokko.
Das nationale Fernsehen lädt Menschen in die Sendungen ein, die früher nicht einmal damit rechnen konnten, jemals auf den Bildschirm zu kommen. Auch die Schriftpresse und Internetzeitungen berichten freier. Das wird einer Entwicklung zu mehr Demokratie helfen.
Für die Reformbewegung ist nun das Wichtigste, den Druck aufrechtzuerhalten und die Menschen weiterhin auf die Straße zu bekommen. Keine einfache Aufgabe, denn viele Marokkaner sehen mit Sorge, was in Tunesien und Ägypten passiert. In beiden Ländern ist die Wirtschaft eingebrochen. Beide stehen vor einer ungewissen politischen Zukunft. Viele Marokkaner fürchten den Unfrieden, fürchten um ihre Jobs, wollen ihre Ruhe. Und schon bald kommt die Ferienzeit und der Fastenmonat Ramadan. Das ist Gift für einen Reformer wie Abadila. Und doch ist er gelassen.
Dieser Monat ist wichtig, aber wir sind nicht in einem Wettlauf. Bei den Olympischen Spielen gibt es Lang- und Kurzstreckenläufe. Wir Reformer sind auf der Langstrecke. Der König ist auf der Kurzstrecke und setzt auf Geschwindigkeit. Das ist ganz was anderes.
Die Reportage von Marc Dugge. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Susan Schmugge, am Mikrofon Ursula Hürzler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.